Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg. Hallo und herzlich willkommen, liebes Publikum der Störfrequenz. Heute wieder mit den regionalen Resonanzen aus dem Kulturbahnhof Victoria in Itzehoe. Die 33. Ausgabe unseres Magazins beschäftigt sich mit den Inhalten der Itzehoer Stadtdebatte. Zum guten Start senden wir im Anschluss an den nächsten Song den zweiten Impulsvortrag, der am Samstag, dem 22.09. in der E-Werkstatt auf Planet Alsen aufgezeichnet wurde. Auszüge aus den Podiumsdiskussionen können Sie in den nächsten Ausgaben nachhören. Das zahlreich vertretene Publikum trug zu einer kontroversen und emotionalen Debatte mit den Stadtmachern auf dem Podium über die Belange der Bürger unserer Stadt bei. Stadtmachen lautet der Titel des Vortrags, den Stadtplaner Dr. Julian Petrin aus Hamburg den zahlreichen Besuchern der Diskussion als Einstieg in die Thematik referierte. Was kann getan werden, um eine Stadt lebenswerter, interessanter und außergewöhnlicher zu machen? Wie wird das angestellt? Wo sitzen die Hebel und Knöpfe, die bewegt werden müssen? Und am wichtigsten, wie bekommt man alle unter einen Hut, sodass jeder Bürger beteiligt werden kann? Diese und andere Fragen versucht Petrin in seinem Vortrag zu beantworten. Dabei greift er auf jahrelange Erfahrung aus der Arbeit in seinem Hamburger Stadtplanungsbüro Urbanista zurück. Musikalisch begleiten uns in dieser Sendung Maisie Starr, Alternative Rock aus Los Angeles.
So, moin auch von meiner Seite. Ich gehe mal hier an den Rand, damit ich so ein bisschen auch zu Ihnen sprechen kann und nicht irgendwie so komisch mit dem halben Rücken zu Ihnen stehe. Erstmal vielen Dank für die Einladung und auch für die einleitenden Worte. Ich komme gerade von dem ganzen Tag Bürgerbeteiligung in Hamburg-Eimsbüttel, wo ein neues Stadtquartier entsteht, 1000 Wohnungen und wo wir im Vorfeld mit mehreren Werkstätten gucken wollen, was denn da entstehen kann, bevor eigentlich die Planung losgeht. Und das soll auch so ein bisschen die Philosophie deutlich machen, die ich heute nochmal hier mit dem Impuls reinbringen will, dass es eigentlich, wir heute in einer Zeit leben, wo es nicht mehr darum geht, wir wollen irgendwie jetzt Bürgerbeteiligung haben, so im klassischen Sinne, sondern die Bürger sind längst da, die machen ihr Ding und es geht eigentlich darum, wie man dieser Energie Raum geben kann und Kraft geben kann. Das sage ich immer so ein bisschen, das ist so die Beteiligungslogik umdrehen. Na, und insofern finde ich das, was hier heute Abend stattfindet, großartig, weil es ist genau dieser Impuls und diese Energie, die dann sozusagen diese Logik auch umdreht, wo sich Leute zusammentun und sagen, wir machen jetzt Stadt, wir wollen, dass Itzehoe nach vorne geht und sich weiterentwickelt und seine Position sucht und findet genau zwischen diesen Herausforderungen, die Sie, finde ich, eben sehr, sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht haben, wohinter auch die Frage steht, welche Rolle spielt Itzehoe in dem Spiel? Sind wir eine Stadt im ländlichen Raum, die ums Überleben kämpft? Oder sind wir ein Teil einer Metropolregion? Sind wir was ganz Eigenes und entfalten unsere ganz eigene Kraft? Wo finden wir uns in 20, 30 Jahren wieder auf der Landkarte? So, und mein Fokus, wie gesagt, Energie freisetzen. Ich frage, sag mal, ein bisschen dieses Phänomen des Stadtmachens, so will ich erstmal so ein bisschen illustrieren. Das ist so ein Begriff, der sich so langsam immer mehr durchsetzt, der eigentlich illustrieren soll, dass es wirklich um Aktivität geht, um Energie auch geht. Und Frage ist erstmal, wo kommt das eigentlich her? Warum gibt es sowas eigentlich? Diese großen Veränderungen, es gibt ja das neue Modewort der Disruptionen, ne? So, also große Veränderungen, die so plötzlich und auch so, sage ich mal, alte Stränge zerreißend eintreten, dass man oft gar nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll. Und diese Disruptionen führen ja allerorts zu doch sehr großen Verunsicherungen. Ich finde, dass der Mann hier links, Heinz Bude, Soziologe, Kassel-Lehrend, der hat das sehr schön schon vor einigen Jahren gerahmt mit seinem Buch Gesellschaft der Angst. Und das, was wir jetzt in diesen Tagen nicht nur in den USA, sondern auch zunehmend in Europa, in Deutschland, seit einigen Jahren auch sehen können, diese, sag ich mal, Unfähigkeit, eigentlich noch mit den Herausforderungen produktiv umzugehen, das hat letztlich auch seine Wurzeln in dieser Verunsicherung. Die Themen machen uns Angst, Digitalisierung, ökonomischer Umbau, Klimafolgen. Und viele reagieren da mit wütendem Protest, mit Verweigerung, aber viele reagieren auch damit, dass sie sich zurückziehen auf ein, manche nennen es despektierlich, biedermeierliches Puzzeln und Machen. Wir behäkeln jetzt Laternen und lösen damit die Welt. Nein, das ist es nicht. Es geht tatsächlich viel tiefer. Es geht darum, eigentlich wieder ein Stück Kontrolle zurückzugewinnen über die Dinge. Und das fängt natürlich bei einem selber an, das fängt auch bei dem direkten Umfeld an, was man kontrollieren kann. Das ist mal so ein Schwenk über den Ladengrabbeltisch der handelsüblichen Büchereien und Buchläden. Der Boom des Selbermachens, Zeitungen wie Flow und sowas, die auflagenstärksten Titel momentan sind. Das ist doch ganz, ganz interessant zu sehen, wie es eine riesen Sehnsucht danach gibt, nach Selbstversorgung, Selbstprojekte machen, wirksam werden, am Ende Selbstwirksamkeit auch ein Stück weit. Und dieses Phänomen gibt es natürlich auch in der Stadt, überall in der Welt. Das ist keine reine deutsche Geschichte, das ist ein Bild auch aus den USA. Wir haben überall Aktivitäten, Dinge, die, ich bin selber Stadtplaner von Haus aus, erstmal total toll sind, weil sie die Stadt extrem viel bunter und reicher machen. Das ist das Geroldsareal in Zürich. Ich zeige das immer deswegen so gern, weil Zürich ist sicherlich mit einer der teuersten Städte der Welt, was den Immobilienmarkt angeht, was die Lebenshaltungskosten angeht. Und mittendrin gibt es diese Oase. Das ist hinten der Containerturm des Taschenherstellers Freitag, der dort seine Homebase hat. Das sind ein Haufen kleine Boutiquen, kleine Cafés, abends Club, daneben eine Pizzeria in so einer Halle, sieht so ähnlich aus wie hier eigentlich. Und nur 100 Meter weiter steht der Prime Tower. Ich weiß nicht, ob jemand mal in Zürich war und den Prime Tower kennt. Das ist ein ziemlich obszöner, schwarzer Riesenkristall, der da steht, 100 Meter hoch, fettes Bürogebäude. Da clashen diese Welten, dieses hochkapitalisierte Zürich und dieses andere Zürich aufeinander. Das spielt auf dem Gelände einer Rückversicherung. Die hat das als Zwischennutzung mal installiert. Am Anfang hat man gesagt, ja, machen wir mal ein paar Jahre, dann kommen da die nächsten Entwicklungen. Inzwischen ist das eine der meistbesuchten Attraktionen von Zürich. Und sicherlich einer der Gründe, warum das so in so Hipster-Guides dann Zürich auch immer vorkommt, weil es solche Orte gibt in der Stadt. Das sind Orte der Selbstwirksamkeit, die da entstehen. Das ist die NDSM-Werft. Die ist in Amsterdam und das ist ein altes Werftgelände, wo sich auch Künstler und Kreative zuerst eingenistet haben, Dinge gemacht haben, ähnlich wie hier. Und wo es heute das ist heute der sogenannte Startup-Brutsplatz, wie die Holländer so sagen, Nummer eins, fast in Amsterdam. Und man weiß, Amsterdam ist eine der Startup-Kapitalen Europas. Das heißt, es ist ein richtiger Wertschöpfungsort. Es ist Selbstwirksamkeit nicht nur auf einer Ebene des Selbermachens, sondern auch auf der Ebene der ökonomischen Verwirklichung. Und auch ein längsten Ort, den sozusagen alle, sage ich mal, institutionellen Akteure der Stadt längst als ungeheuren Wert erkannt haben. Also ich bin hier eben durch dieses Areal sind wir gefahren hier und ich fand das großartig, diese Industrieruinen, die es hier teilweise gibt. Und würde sagen, auf keinen Fall abreißen die Dinger. Das ist ein Riesenwert. Da, auch selbst wenn die noch so rott aussehen, damit kann man arbeiten. Das sind Heritages, das sind genau solche Nistplätze für solche Dinge. Ride it on, baby, into my view. Es geht auch oft um das Bewahren von Werten. Also wir sind ja in den Städten sehr schnell dabei, die Dinge wegzureißen. Und viele dieser Stadtmachaktivitäten starten damit, dass irgendwas weg soll, was eigentlich doch einen Wert hat. Das ist die Highline in New York. Das sollte mal weg. Ne? Das war eine U-Bahn-Trasse, kein Mensch brauchte die mehr. Das war eine Güterbahntrasse eigentlich sogar, glaube ich. Und die sollte weg. Und da haben sich auch Leute zusammengetan. Das ist eigentlich auch eine Initiative, wenn man so will. Und die haben gesagt, wir wollen das Ding doch bewahren. Und die haben über einen langen, langen Kampf und mit viel Energie und auch viel Professionalisierung, muss man sagen, haben die es dann geschafft, das zu bewahren. Und heute ist das auch eine der Top-Attraktionen von New York. Und die Developer freuen sich auch, weil entlang der Highline sind die Immobilienpreise inzwischen in Raketenhöhen geschnellt. Ne? Also, weil das einfach eine Adresse geworden ist. Kann man sich fragen, okay, welche Geister hat man da gerufen? Aber immerhin. Ne? Man sieht, es ist manchmal nicht so doof, wenn man Werte bewahrt. Kann man auch neue Werte schaffen. Und es geht um andere Modelle des Zusammenlebens. Das ist ein Projekt, was momentan an jeder Ecke immer hochgehalten wird, wenn es um die Frage geht, wie das Stadtmachen auch neue Formen des Wohnens hervorbringen kann. Das ist die Kalkbreite in Zürich. Sieht erstmal aus wie die Hafen City oder so in Hamburg, ist aber ganz anders. Das ist auf einem alten Straßenbahndepot. Erst schon mal das. Ne? Also wer baut denn bitte schön, welcher Projektentwickler baut auf einem alten Straßenbahndepot Wohnungen? Dann ist das ein Projekt, also eine Baugenossenschaft, ne? Also Baugruppe, wie das auch manchmal heißt, die komplett verrückte Wohnungen dort drin haben, also von wirklich Kleinstwohnungen bis zum 12-Zimmer, bis zur 12-Zimmer-Wohnung. Die haben Joker-Zimmer in diesen Wohnungen, das heißt Zimmer, die man mal der einen Wohnung, mal der anderen zuschlagen kann, je nach Lebenslage. Sie haben einen unglaublich hohen Anteil von Gemeinschaftsflächen, also auch dieses Thema, was brauche ich noch in meiner Wohnung? Nein, Küche brauchen wir eigentlich nur noch eine kleine Pantry-Küche, weil wenn wir richtig fett kochen, machen wir das eh mit Freunden und dann brauchen wir lieber eine Gemeinschaftsküche, die richtig gut ausgestattet ist, aber die brauchen wir nicht 12-mal da drin. Ne? Und all solche Dinge, die Dächer sind komplett begehbar. Es gibt ein kommunales Kino drin, das die auch noch mitbetreiben. Haben so ein bisschen teure Gastronomie mit reingenommen, weil irgendwie muss man ja auch Geld verdienen. Das Spannende ist, die haben sich einfach in einem Bieterwettbewerb durchgesetzt. Die hatten auch irgendwie einen Fonds noch mit dabei, so einen Pensionsfonds, den die mit dabei hatten, der ihnen das ermöglicht hat, da den Zuschlag zu kriegen. Und solche Projekte gibt es immer häufiger. Na, das wird immer mehr die Regel. In Hamburg formiert sich auch gerade so eine Gruppe, die ein altes Parkhaus klar machen will. In Berlin gibt es einen Haufen solcher Projekte. Und da entstehen auch Innovationen über diese neuen Akteure. Ich sage mal, ermöglichen ist das neue Planen eigentlich. Ne? Also ich bin ja Stadtplaner von Ausbildung her, aber ich mache keine Pläne. Ne? Also ich längst nicht mehr. Und ich glaube auch, man muss in einem späten Stadium, wenn man irgendwann mal Dinge auf die Straße bringen will, dann muss man schon mal einen Plan machen. Ne? Aber am Anfang muss man erstmal ermöglichen, muss man erstmal aufschließen. Ne? Und das tun Städte immer mehr. Links, das ist Wien. Die haben mal eine Stadtanleitung herausgebracht. Das ist ein kleines Heftchen, den haben sie in ihrer Grätzelplanung, haben die gesagt, okay, jetzt gehen wir mal die ganzen Initiativen, so wie Sie hier sitzen, gehen wir mal so eine Anleitung, was darfst du machen, was darfst du nicht machen. Wann kommst du in den Knast, so, um es mal so zu sagen. Oder kannst du was pflanzen unten und wer muss sich dann darum kümmern? Also diese Dinge. Ganz spannend. Oder hier Spiegel, der jedes Jahr mit seinem Orange Design Award dazu aufruft, meistens ja irgendwie urbane Räume neu zu gestalten. Also man merkt, es wird ein Breitensport. Ich bin so ein bisschen gebeten worden, auch aus meiner eigenen Praxis Erfahrungen, vielleicht auch ermutigende Erfahrungen weiterzugeben. Das will ich gern tun an zwei Beispielen, wie mein Umfeld mit dem Ermöglichen umgeht. Das erste ist ein Projekt, was inzwischen auch älter ist. Es ist ähnlich gestartet wie hier. Also wir saßen auch zusammen in Hamburg und da kann man ja auch sich manchmal fragen, läuft da alles so, wie es sein sollte? Und wir fanden nein und es war auch eine Zeit, da war alles ziemlich erhitzt, 2008, 2009. In Stuttgart haben sie sich gerade die Birne eingeschlagen wegen dem Stuttgart 21 und wir haben oft so Bürgerbeteiligung gemacht, die aber sich ziemlich schlecht anfühlte, weil die Leute eigentlich nur unzufrieden waren. Da haben wir gesagt, nee, müssen wir mal anders machen. Wir müssen mal so eine Stadtdebatte gründen. Ne? Das haben wir Next Hamburg genannt und die Idee war eigentlich, ein Konzept auf Stadt zu übertragen, was ich aus einem ganz anderen Kontext kenne, Open Innovation. Das kommt eigentlich aus dem Unternehmenskontext, dass man sagt, wie kann man aus Unternehmen heraus Innovationen befördern, wenn man weiß, dass man selber eigentlich ein bisschen verknöchert ist, um es mal so zu sagen. Man versucht, den Laden aufzuschließen, eben zu ermöglichen, dass Leute von außen mitwirken können, dass man Leute auch bewusst raussetzt, die Dinge erproben. Also man öffnet eigentlich sein ganzes Feld und man versucht, in einer Vielzahl von Akteuren gemeinsam Innovationen zu erzeugen. Das ist insofern ein total neues Paradigma damals gewesen, in den 60ern, als das so aufkam, weil man ja gewohnt war, dass Innovation top secret ist und jeder sein Ding macht und dann möglichst mit einer fertigen Innovation rauskommt. Sondern hier geht es um Kollaboration. So, und das Modell war ganz einfach. Wir haben gesagt, wir sammeln erstmal einen Haufen Ideen, dann versuchen wir, die zu verdichten zu einer Bürgervision und dann gucken wir mal, ob wir daraus Projekte machen können. Wir haben Workshops gemacht, Riesenworkshops über Zukunft der Innenstadt gearbeitet, über Zukunft der Mobilität, Zukunft des Wohnens, haben mit den Leuten Modelle gebaut, wo dann Bierflaschen drin standen und so, die aber auch was symbolisieren sollten. Also es war eine ganz tolle Atmosphäre. Wir haben auch viel gelernt darüber, wie man anders Workshops machen kann, als mit Metaplan und Fähnchen stecken. Wir haben mit Kindern und Jugendlichen auch gearbeitet hier im Rahmen der Internationalen Bauausstellung. Die war so ein bisschen Kooperationspartner. Auch nochmal gesehen, man kriegt es hin, auch mit Kindern über 3 Monate lang so eine Art Planungsbüro zu gründen, wo die dann selber einen Platz planen. Ne? Da muss man halt echt dranbleiben. Wir haben dann 2012, nachdem wir sehr, sehr viel gesammelt haben, ein 5-tägiges Zukunftsfestival, kann man sagen, gemacht. Zukunftscamp haben wir es genannt, im alten Ohnsorg-Theater. Das war damals gerade ausgezogen aus dem großen Bleichen. haben wir die Räume gekriegt, das war ganz toll und haben mittendrin in der Stadt, wo die Leute sind. Ne? Also das ist auch nochmal ganz wichtig, so eine Erfahrung gewesen. Man muss immer dahin gehen, wo die Leute sind. Ne? Man muss nicht erwarten, dass die herkommen. Ich meine, ich finde es super, dass das hier ist und es ist auch wichtig, aber es ist natürlich nicht ganz einfach zu erreichen für viele. Ne? Also so, und da haben wir dann die Dinge nochmal zusammengesetzt, so Stadtvisionen, ne? Also diese ganzen Ideen, die wir gesammelt haben bei den Bürgern. Ne? Und da haben wir dann eine Bürgervision, nennt sich das, gemeinsam mit der Körperstiftung rausgegeben. Es ist ein Buch auch geworden, erst einmal. Wir haben gesagt, bevor man jetzt in die Aktion geht, muss man erstmal, wer schreibt, der bleibt, irgendwie einem Bürgermeister auch mal was auf den Tisch legen können. Ne? Und das haben wir dann gemacht. Da waren an die 1000 Ideen, die wir zu 30 Szenarien gemeinsam mit den Leuten verdichtet haben, ganz wilde Dinge dabei. Das ist ganz spannend, weil wenn man da mal so reinleuchtet und wir haben ein bisschen analysiert, was haben wir da gesammelt, dann zeigt sich eigentlich dasselbe Bild, was wir auch seitdem immer wieder finden, wenn wir Beteiligungsprozesse haben. Was sind denn so die Themen, die Leute umtreiben? Ne? Also wenn wir über die Zukunftsthemen reden und ganz vorne ist immer das Thema Verkehr, Mobilität. Ich glaube, das buchstabiert sich hier ein bisschen anders. Ne? Da geht es auch viel um Zugang und um Anbindung, aber wahrscheinlich auch um Fragen, wie können wir unsere Mobilität hier in Itzehoe, im Siedlungsbereich organisieren, wie kriegen wir die autogerechte Stadt ein Stückchen zurückgebaut, die auch hier eine Rolle spielt. Aber es gibt eben auch natürlich dieses Thema der Wohnraumversorgung, was eine Riesenrolle spielt. Es gibt die ganzen Themen wie Soziales und Bildung. Ökonomie kommt immer nicht so vor, finde ich immer ganz interessant. Die Leute denken immer, dass die Arbeit vom Himmel fällt scheinbar. Was wichtig war, wir haben eine Community aufgebaut. Also es ist auch ein bisschen so meine Empfehlung an so etwas wie die Stadtdebatte. Also sowas kann nur leben, wenn es eine gewisse Kontinuität und Persistenz hat und dass man ein bisschen dranbleibt und versucht auch, ich sag mal, zu wachsen, um relevanter zu werden, um eine Stimme zu erzeugen. Also ich finde es ja wirklich großartig, dass so viele unterschiedliche auch Akteure sich jetzt hier schon zusammenfinden. Und das war eigentlich der Hauptwert auch, den wir geschaffen haben. Ne? Also ich würde mal jetzt sagen, so nach den vielen Jahren, nach dass wir das machen, also die Ideen sind das eine. Der viel größere Wert ist, dass es so einen Raum gibt, in dem Leute abseits vom politischen Hickhack und sich gleich die Birne einschlagen, politisch, einfach mal Zukunftsszenarien ausdiskutieren können, ausloten können, auch mal was wäre, wenn denken können. Ne? Weil das ist ja so eine Denkfigur, die wir viel zu selten denken, weil da immer gleich jemand kommt und sagt, Schwachsinn, setz dich hin. Ne? Wir haben das Modell dann an vielen Orten transferiert. Es kamen dann viele Leute auch auf uns zu, haben gefragt, Mensch, wollen wir das nicht mehr machen? Hier, das war im Rahmen einer Gastprofessur. In Kassel haben wir das gemacht. Selbst jetzt, wir waren auch in Indien damit, in Bangalore und wir waren in Serbien damit und verschiedenen Orten in Deutschland. Es gibt in Zürich einen sehr erfolgreichen Ableger, fast erfolgreicher als wir in Hamburg, die ganz, ganz toll aktiv sind. Und was wir natürlich gemerkt haben, ist, dass diese Projektideen, die da entstehen, die Leute, wir haben gemerkt, die brauchen noch eine gewisse Unterstützung. Ne? Also wenn man so eine Debatte macht, irgendwann kommt man an den Punkt, wo dann doch Projekte entstehen. Also wir sind mal irgendwann gestartet und haben gesagt, wir machen nur den Raum auf. Ne? Die Debatten entstehen, die Projekte entstehen auch und das müssen die Leute selber tragen. Aber der Blick wandt sich dann doch an diejenigen, die den Raum aufgemacht haben. So, und was macht er jetzt mit unseren Ideen? Das hilft uns mal. Ja. Dann haben wir ein zweites Format gegründet, Stadtmacher, und haben gesagt, da ist es viel besser, wenn wir so eine Plattform machen mit Crowdfunding und Crowdresourcing, wo die Leute das irgendwie ihre Ideen dann einstellen können. Dann versuchen wir denen richtig auch nochmal Unterstützung zu geben. Wir versuchen, die zu vernetzen mit professionellem Know-how, mit politischem Know-how. Ich meine, da hatten wir Leute drin, die wollten mal irgendwie eine Woche lang die Osterstraße sperren. Wir sprachen über die Straßensperrungsgeschichte eben. Ne? Und dann weiß man, wenn man weiß, was das für eine Hürde ist, wenn eine Buslinie durchfährt, das kann man nicht mal eben so machen und auch nicht mal eben so beantragen. Da muss man schon ein bisschen dran arbeiten, Politik überzeugen, die Einzelhändler überzeugen, Akteure vernetzen. So, und das haben wir gemacht. Wir hatten etwa 20, 25 Projekte, die sich gleich angemeldet hatten. Ich muss sagen, da sind wir ein bisschen an unsere Grenzen gekommen und das ist auch ein Punkt, den wir vielleicht in die Diskussion nachher mitnehmen können. Also wie kann man sowas dann wirklich organisieren, dass sowas richtig gut funktioniert? Denn 20, 25 Projekte zu betreuen, das ist Engagementförderung, das ist eine internationale Baustellung im Kleinen. Das ist wirklich richtig viel Arbeit und wenn dann auch Projekte, man weiß, die Projekte laufen, da gibt es welche, die sterben auch mal weg, also die Projekte meine ich jetzt, weil die Leute sich verkrachen oder jemand umzieht oder jemand mal irgendwie eine Zeit lang nicht mehr kann. Ne? Und dass man da dran bleibt, das ist richtig viel Engagement. Aus dieser Erfahrung haben wir sehr viel mitgenommen für das, was ich mit meinem Büro Urbanista mache, nämlich Bürgerbeteiligung, also partizipative Stadtentwicklung. Und da will ich ein Projekt jetzt nochmal zeigen, was auch nochmal Mut macht, aber auch nochmal deutlich macht, was man an Ressourcen vielleicht braucht und worum es auch irgendwann gehen wird, wenn man richtig was bewirken will. Die Stadt Hamburg hat so Landschaftsachsen und das sind so große Grünzüge, die rausgehen, ne, so aus der Stadt, die in Wirklichkeit aber gar nicht so grün sind, hauptsächlich Straßen sind, wo sie gesagt haben, eine von denen wollen wir jetzt mal nach vorne bringen und wir suchen dafür Bürgerprojekte. Das ist ein 9 Kilometer langer Stadtraum. Und das Tolle war, dass der Bund, die haben sich beworben für ein Bundesprogramm und der Bund hat 1 Million Euro zur Verfügung gestellt für diese Bürgerprojekte. Er hat gesagt, so, wir haben einen Fonds von 1 Million Euro. Das klingt wahnsinnig viel. In Klammern, da greife ich schon mal vor, ist gar nicht so viel. Ne? Aber die Aufgabe war, dass die gesagt haben, hier, ihr von Urbanistanex Hamburg, ne, macht das immer mit euren Projekten, jetzt machen wir das mal richtig. Ne? Und dann haben wir tatsächlich quasi einen Prozess mit der Stadt designt, der so ein bisschen auf unseren Erfahrungen aufbaut, wo wir gesagt haben, wie können wir denn jetzt dazu kommen, dass wirklich Bürgerprojekte entstehen. Wir haben einen Prozess gemacht in 4 Schritten, also wir haben erstmal sehr, sehr breit gesammelt, auch ähnlich wie bei Next Hamburg, haben einen Haufen Projektideen gesammelt und dann gab es sozusagen einen Prozess, wo man schrittweise sich dann einer Anzahl von etwa 25 Kandidaten genähert hat. Hintergrund ist, dass diese Achse läuft durch 5 Stadtteile. Wir haben gesagt, pro Stadtteil sollen am Ende 5 Kandidaten rauskommen und über die darf dann nochmal final abgestimmt werden. Und das, was zum Beispiel relativ klar war, und das ist etwas, was wir jedem Prozess empfehlen, egal ob es ein zivilgesellschaftlich getragener ist oder einer, der von der Stadt losgelöst wird, ist, am Anfang sollte man schon sowas wie Spielregeln definieren. Na, also was ist das, was wir versprechen können, was wir mit euren Inhalten machen? Das ist eine ganz wichtige Sache, das nenne ich immer das Beteiligungsversprechen. Aber was ist auch das, was wir von euch wissen wollen oder was wir gemeinsam machen können? Wir können wahrscheinlich nicht gemeinsam den Mond besiedeln. Wir können auch wahrscheinlich nicht gemeinsam das kapitalistische System kippen von hier aus. Wir können aber vielleicht Projekte bauen, die an dem und dem Ort etwas verändern. Na? Das sollten aber vielleicht auch keine Hochhäuser sein, die 70 Meter hoch sind. Und in so einer Landschaftsachse war das halt ein Thema. Ne? Wenn man Bürgerprojekte fragt, kann ja auch jemand auf die Idee kommen zu sagen, oh, jetzt bauen wir da doch mal Wohnungen rein, weil wer braucht dann diese blöde Landschaftsachse? Dann haben wir gedacht, nee, das ist zum Beispiel eine Spielregel. Wir wollen Projekte haben, die mit dem Natur und dem grünen Raum umgehen. So, und das ist ganz wichtig, dass man vorher relativ klar ist bei dem, was man macht. Sonst weckt man Erwartungen und Wünsche, die man hinterher nicht eingefangen bekommt. Weil wenn man vor allen Dingen sich öffnet und viele Menschen beteiligt, jeder versteht was anderes darunter, wenn man sagt, wir wollen mal Itzehoe verändern. Ne? Dann ein anderer wichtiger Punkt, das wurde, glaube ich, eben ja auch schon angesprochen, das Thema Netzwerke einbinden, Akteure einbinden. Also das ist was, ich erlebe immer wieder, dass Initiativen gerade auch sich aufmachen und jeder will ja auch so einen natürlichen Reflex, seine Fahne erstmal hochzuziehen, dass die ganz stolz im Wind weht. Ne? Muss man ja auch machen, damit man Fördergeld kriegt und damit man auch irgendwie, ist ja fast schon wie so eine Partei ist man da. Ne? Aber das ist halt auch manchmal schwierig, wenn man dann mal richtig was bewegen will. Ne? Wenn man zum Beispiel viele Leute erreichen will, dann geht das nicht. Da muss man andere Akteure mit in Szene setzen, die ihre Leute dann ansprechen. Da muss dann auch eine Stadt mal damit leben, dass sie das nicht in der Kontrolle hat, wie die Leute angesprochen haben oder auch nicht werden. Oder auch eine Initiative muss damit leben, dass eine andere Initiative sich dann vielleicht auch mal irgendwie nach vorne drängelt und sichtbarer wird. Ne? So, das ist, funktioniert manchmal auch sehr gut, manchmal gibt es dann da auch Reibereien. Aber das war halt ganz, ganz wichtig. Weil entlang dieser 10 Kilometer, da haben wir auch Leute, die überhaupt kein Deutsch sprechen. Das ist der Hamburger Osten, Billstedt, so roundabout 70-80% Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen, also die auch teilweise nicht Muttersprachler sind, von denen auch ganz hoher Prozentsatz auch nicht wirklich richtig gut Deutsch spricht. Wie kommen wir denn mit denen mal ins Gespräch? Ne? So, und das kriegen wir gar nicht hin. Ne? So viel Sprache spreche ich gar nicht, wie da Leute wohnen. Und zweitens vertrauen die mir auch nicht. Das heißt, wir müssen dann mit den Leuten arbeiten, die die kennen. Ne? So, das haben wir versucht. Und wir haben natürlich auch viele Kanäle aufgemacht. Ne? Also ohne Senden und ohne Präsenz geht's nicht. Ne? Hier sind ja auch Leute dabei, die ein Radio machen und so. Also das ist, muss die ganze Palette spielen. Ne? Und sich auch nicht zu schade sein, da richtig zu trommeln. Ich sage immer, wenn man, sage ich mal, den Leuten in der Stadt, weil die dann immer sagen, jetzt haben wir so viel Geld für einen Beteiligungsprozess, dann sage ich, okay, und es legt dann nochmal so viel Geld drauf, internes, für die ganze Medien- und Kommunikationsarbeit, weil das Bitterste ist immer, wenn man so tolle Prozesse macht und dann, gerade wenn der Prozess vorbei ist, kommt jemand um die Ecke und sagt, es ist ja schade, dass es vorbei ist, ich habe davon überhaupt noch nichts gehört. Ne? Und das passiert dauernd. Ne? Also man muss sagen, man kriegt nicht immer alle, aber man muss sich schon auch ein bisschen bemühen und es reicht nicht, wenn man immer mal Plakate am Baum aufstellt und sagt, na, hoffentlich sieht die jemand. Ne? Also muss auch schon ein bisschen mehr tun. So, und dann haben wir wieder gesammelt vor Ort Ideen mit einem riesen Ideenzelt unterwegs, eine ganze Landschaftsachse entlang und haben auch, das finde ich auch mal ganz wichtig, Leute haben unterschiedlich viel Zeit. Also man denkt immer, wenn man so eine Debatte macht, alle müssen jetzt kommen und den ganzen Abend Zeit haben, das ist leider Wunschdenken. Ne? Oder sonst kriegt man halt auch nur die, die auch immer so viel Zeit haben. Und das sind auch nicht immer die Leute, die ganz, ganz konstruktiv unterwegs sind, ne? Sondern man will auch mal Familien haben oder man will auch mal Leute haben, die irgendwie ein stressiges Leben haben, weil sie irgendwie alleinerziehende Mutter sind oder so. Und denen muss man auch eine Möglichkeit geben, in 10 Minuten was dazulassen oder in 20 Minuten. Das mag man oberflächlich finden, aber das ist manchmal schon auch ein guter Anfang. Ja? Und deswegen kümmern wir uns immer sehr darum, dass man auch schnell was dalassen kann. Bei dem Zukunftscamp, da hatten wir so 10-Minuten-Station und wir hatten aber auch Leute, die irgendwie über die ganzen 2-3 Tage dann da saßen und irgendwie gar nicht mehr weggegangen sind, weil es auch ganz schön warm war da. Und sowas muss auch ein Erlebnis sein, sage ich immer. Also wenn man Beteiligung macht, also früher war das immer so, Metaplanwand, Schulaula, Brezeln, wenn es hochkommt, ein bisschen Wasser noch hinstellen. Na? Das ist nett und ich kann auch verstehen, man muss mit Steuergeldern gut umgehen, gerade wenn man öffentliche Hand ist, aber es gibt so einen Zweig, der heißt Situational Design. Das ist so eine Disziplin, in der geht es eigentlich nur darum, wie kann man räumliche und Erlebnissettings schaffen für Interaktionsformate. Das kommt so ein bisschen aus dem Social Design Kontext, Design Thinking Kontext. Wie kann man Situationen schaffen, die kreativitätsfördernd sind und die auch die wertschätzend sind, sodass die Leute das Gefühl haben, ja, es ist wichtig, dass ich hier bin und ich kriege auch was zurück. Also wir hatten heute, ich weiß nicht, ob jemand so die Hamburger Kaffeeszene kennt, da gibt es Playground Coffee. Ne? Die laden wir immer ein zu unseren, ne? Die stehen dann immer mit dem eigenen Stand da und verteilen umsonst da den Kaffee. Das heißt, die Leute kriegen erstmal umsonst so einen der besten Kaffees, den Hamburg bieten kann. Ne? Gab es auch lecker Mettbrötchen mit Zwiebeln und so. Also da muss man sich schon ein bisschen Mühe machen. Ne? Und das muss nicht Halligalli sein, ne? Aber es muss so sein, dass man auch gerne dahin kommt, weil man gibt ja auch Zeit. Wir hatten bei dem Prozess auch dann über 300 Einreichungen von Projekten. Auch da war zum Beispiel ganz wichtig, dass man diese Spielregeln hatten, weil es gab wirklich Projekte, wo wir gesagt haben, das ist jetzt nicht gut für so eine Landschaftsachse, eben das Ding zu bauen oder Projekte, die gar nicht auf dieser Landschaftsachse spielten. Also es war schon gut, dass wir das vorher definiert hatten. Letztlich sind wir mit 233 Projekten dann in ein Voting gegangen, wir haben das Ideenrennen genannt. Und das war schon anspruchsvoll. Es war auch vor allen Dingen anspruchsvoll, die offiziellen Stellen davon zu überzeugen, dass wir das machen, weil die haben natürlich erstmal gedacht, da geht es ja um 1 Million Euro und wenn dann da Leute wählen sollen, dann müssen wir eigentlich mit dem Wählerverzeichnis arbeiten und so und dann war das gleich fast tot. Ne? Und dann haben wir gedacht, nee. Wir machen es ganz anders. Wir haben eine Jury und wir haben ein öffentliches Votum. Das öffentliche Votum kontrollieren wir nicht sehr stark. Wir machen das Hacking sicher, ne, sodass nicht jemand da 30 Mal abstimmen kann. Ne? Das kann man auch machen. Aber wir haben einen Kontrollmechanismus dadurch, dass wir einen Juryvote haben. Es gab auch Ideen von Kunden, die gesagt haben, naja, machen wir nur ein Juryvotum. Dann haben wir gedacht, das ist aber schlecht, wenn wir die Leute erst Ideen einbringen lassen, dann gibt es ja irgendeine Jury, die darüber entscheidet. Ne? Die Leute sollen das schon, sollen auch schon eine starke Stimme haben. Ne? Ich nenne das immer den Eurovision Song Contest Modus, ne? Weil das ist ja auch so da. Da gibt es immer 50% Jury, 50% Publikum. Und man merkt schon, dass das ganz interessant ist zu sehen. Und war auch vor allen Dingen spannend zu sehen, dass nach der Abstimmung, die erst erfolgte von den Bürgern, dann hatten wir so ein Bürgervotum, da waren dann 25 Ideen vorne, dann zu sehen, wie die Jury-Sitzung lief. Dass es extrem wertschätzend mit diesem Votum umgegangen wurde, weil die Politiker, die da auch beteiligt waren, plötzlich einen riesen Respekt kriegten vor der Tatsache, dass da Leute Ideen eingebracht hatten und die auch schon gewotet wurden. Und was vor allen Dingen spannend war, ist, wie die Diskussion dann lief, weil natürlich gibt es viele Politiker, die gar nicht aus Boniertheit, weil um Gottes Willen, Politiker wissen manchmal sehr, sehr gut, was geht und was nicht geht. Und die gesagt haben, das mit dem Snuselraum in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs, das müssen wir uns nochmal überlegen, weil da kommen ja dann nur die Drogis rein. Ne? So, das war so die Idee, dass man so eine Art von so Chill-Out-Area da im öffentlichen Raum hinlegt, wo man sich da so reinlegen kann und einfach mal so ein bisschen entspannen kann, der auch so lärmabgeschirmt ist. Ne? Und da haben wir gedacht, nee, Moment mal, das können wir noch nicht ablehnen, sondern die Aufgabe muss jetzt sein, und das war dann der nächste Schritt in diesem Prozess, zu gucken, wie kann man diese Idee möglich machen, also ermöglichen wieder. Ne? Also nicht gleich sagen, geht nicht, weil wir wissen, das funktioniert nicht, das haben wir schon 5-mal gemacht, sondern sagen, jetzt sind wir beim 6. Mal und jetzt versuchen wir es mal möglich zu machen. Vielleicht muss sich die Idee dann auch verändern. Aber erstmal fangen wir an. So haben wir dann 25 Ideen gehabt, die erstmal teilweise ganz schön schräg waren, dann eine Fledermaus-Liegewiese und sowas. Ne? Also eine Liegewiese, in der man Fledermäuse beobachten kann, das ist es dann eigentlich gewesen. Ne? So, und an diesen Ideen haben wir vertieft gearbeitet. Wir haben in 5 Teams pro Stadtteil gearbeitet. Wir hatten für jedes Team ein Landschaftsarchitekturbüro rekrutiert. Die haben auch Geld bekommen, also es war keine Ausbeutung. Und die haben wirklich dann, und das ist auch ermöglichen, mit den Menschen gemeinsam versucht, ihre Ideen zu professionalisieren, also möglich zu machen. Ja? Weil das ist ja dann so, dass das erstmal teilweise noch ganz schön wilde, unreife Ideen sind. Man hat vor Ort diskutiert, wie könnte das hier reinpassen. Ne? Wir haben wirklich intensive Workshops da gehabt. Wir haben auch Ideen mal getestet. Ne? Also irgendwie hatten die Ideen, irgendwie so überall Schaukeln in die Bäume zu hängen. Und dann haben wir mal geguckt, wie halten die Äste, wie funktioniert das und wie hoch muss man das hängen und ist das überhaupt cool oder ist das eine doofe Idee? Ne? Oder ein Pavillon an den Öhendorfer See zu stellen, der da ganz im Osten ist. Ne? Und so, was ist denn das eigentlich für ein Ort? Mal rausgehen, mal wirklich testen. Ne? So, und da haben wir dann wieder, dann, als diese Ideen fertig sozusagen ausformuliert waren, die waren dann auch bepreist. Ne? Also es gab so eine Vorgabe, dass man sagte, möglichst nicht über 200.000 Euro, möglichst so um die 100.000, vielleicht drunter, so wäre super. Dann hat man nachher eine Möglichkeit, mehr Ideen mit reinzunehmen. Letztlich war es aber in der Verantwortung der Gruppen, was sie machen. Ne? Und dann gab es wieder ein Votum, auch wieder 50-50%, aber diesmal war es ein bisschen komplizierter. Die Leute haben wirklich wie bei so einem partizipativen Haushalt die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, wenn ich jetzt die Millionen hätte, wie würde ich sie auf die Projekte verteilen? Ne? War noch nicht mehr, es gab eine ewige Diskussion, muss man nicht vorgeben, dass in jedem Stadtteil ein Projekt ist, damit wir keine Verlierer produzieren? Wir haben gesagt, nein. Wenn alle Menschen der Meinung sind, dass Billstedt all diese Millionen braucht, dann ist das gut so. Ne? Und dadurch, dass wir ja auch Menschen aus allen Stadtteilen hatten, die mit abgestimmt haben, hatten wir auch eine gewisse Gewährleistung, dass es also nicht so viel Eigeninteresse gibt. Ne? So, und dann haben die Leute abgestimmt, die Jury hat auch gewotet und da sind dann wirklich tolle Ideen bei entstanden. Die werden jetzt so allmählich langsam umgesetzt, dabei verändern sie sich auch nochmal. Das ist dieser, aus diesem Snuselraum, dem geschlossen ist, ein Siestarium geworden, also ein Ort wie so ein Garten, wo man so ausruhen kann. Das ist, soll auf der Fläche am Berliner Tor sein, wer das da kennt in Hamburg. Das ist eine ziemlich laute Fläche, ich bin mal gespannt. Noch lauter? Okay, super. Ja, noch näher ran. Ja, so. Okay, genau. Nicht, dass ich hier ein Siestarium erzeuge. Dann der Kletteroid, ein toller Boulder-Spot im öffentlichen Raum ist das geworden. Dann diese Geestschaukel, die auf der Geestkante dann irgendwie kennen Sie die Heidi-Schaukel noch, zum Heidi-Vorspann? Ne? Die ist doch immer so, ne? Das war die Assoziation, die da irgendwie dabei war. Und ein Aussichtsturm, da waren die Politiker zum Beispiel total dagegen. Die haben gesagt, nee, also das geht doch nicht, eine Landschaftsachse und da stellen wir jetzt so einen Turm rein und so. Das war ein richtiger Kampf nachher in der Jury, aber letztlich haben sie dann auch gemerkt, dass der Zuspruch der Bürger war so groß, dass sie gesagt haben, ja, wollen wir es mal möglich machen. Ne? Und Bike Trail, das sind jetzt nur so ein paar Ideen, die dann gewotet wurden. Also es waren insgesamt, sind nachher, ich glaube, 12 Ideen oder so sind es, die jetzt wirklich konkret umgesetzt werden. Und ja, und das Entscheidende ist, und das ist, damit will ich dann auch schließen langsam, wer einmal anfängt zu beteiligen, der darf nicht aufhören. Ne? Also zu sagen, okay, jetzt danke, tschüss, habt ihr super entworfen, ne? Jetzt geht nach Hause und wir machen das dann in 3 Jahren, sehen wir uns wieder. Schlecht. Also man muss auch dann weiter beteiligen. Und das heißt auch beteiligen bei der Umsetzung. Beteiligen auch vielleicht in nicht mehr nur mit Reden, sondern auch beim Machen. Ne? Also wirklich diese Projekte aufzubauen. Vielleicht gibt es da auch Aufträge, die vergeben können an irgendeinen Tischler oder ne, solche Dinge. Also das ist auch ein Teil von Beteiligung. Ne? Und so kann man dann schon mal ein bisschen statt machen. Ne? Soweit erstmal mein Impuls und jetzt freue ich mich auf die Diskussion.
Verantwortlich für diese Sendung ist Ingrid Ebinal aus Burg.